Willkommen zu Episode 23 von Artikel 7. Wir sprechen auch in dieser Episode über Menschenrechte in der Schweiz. Wir sprechen über Menschenrechte in der Schweiz gerade, weil wir wissen, dass hierzulande in Sachen Menschenrechte nicht alles in bester Ordnung ist. Ja, und heute sprechen wir über eine Institution, die genau dafür ins Leben gerufen wurde, um den Menschenrechten in der Schweiz Nachdruck zu verschaffen. Mein Name ist Christoph Keller. Ich begleite Sie, ich begleite euch durch diese und alle weiteren Episoden von Artikel 7 in dieser dritten Staffel. Und ich begrüße ganz herzlich Stefan Schlegel.
Guten Tag, freut mich hier zu sein.
Stefan Schlegel, Sie sind seit etwa 1,5 Jahren Direktor der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution hier in Fribourg, wo wir sprechen. Sie waren zuvor in der Forschung und Lehre an der Universität Bern tätig, arbeiten nebenbei an Ihrer Habilitation. Sie haben in Göttingen am Max-Planck-Institut zur Erforschung multiethnischer und multireligiöser Gesellschaften gearbeitet, komplizierter Name, haben Ihre juristische Ausbildung in Toronto und Bern absolviert. Hat Sie denn in dieser ganzen Zeit das Thema Menschenrechte, Stefan Schlegel, immer schon begleitet?
Ich kann mich gut erinnern, wie die Menschenrechte mich schon sehr lange begleiten. Ich habe Erinnerungen daran, der Idee der Menschenrechte als Kind bereits begegnet zu sein und schon dort eine große, so eine intuitive Faszination für das Thema zu haben. Und ich kann mich erinnern, wie mir schon als Kind sehr eingeleuchtet hat, dass die Idee Menschen verbindliche Rechte zu geben, die sie einfordern können, nicht einfach politische Forderungen, sondern verbindliche Rechte, etwas ist, mit dem man die Welt zu einem besseren Ort machen kann.
Und dieser Gedanke hat Sie bis heute begleitet?
Ja, nicht ununterbrochen. Ich habe immer auch Exkursionen in andere Gebiete gemacht. Meine Dissertation war vor allem zum Migrationsrecht, das natürlich viele Bezugspunkte hat. Aber ich habe mich dann auch für andere Methoden interessiert und so weiter. Aber ich bin immer wieder zurückgekommen zu diesem Thema.
Sie sind jetzt Direktor der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution und diese Institution hat zur Aufgabe, ich zitiere aus dem Gesetz: Sie trägt zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte in allen Lebensbereichen und auf allen staatlichen Ebenen in der Schweiz bei. Können wir das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Was heißt das jetzt genau? In allen Lebensbereichen und auf allen staatlichen Ebenen den Schutz und die Förderung der Menschenrechte vorantreiben?
Also es sind ja wie zwei Begriffspaare, das eine ist Schutz und Förderung und das andere ist in allen Lebensbereichen und auf allen staatlichen Ebenen. Und ich glaube, die kann man so ein bisschen auseinandernehmen. Und das erste dieser Begriffspaare ist eben Schutz und Förderung. Das ist wie quasi eine Verteidigung und ein Vorwärtsarbeiten an den Menschenrechten, die darin angelegt sind. Das heißt, es geht darum, Rückschritte, Erosionen, Verletzungen von Menschenrechten zu verhindern, einerseits, aber andererseits auch aktiv daran zu arbeiten, dass Menschenrechte einen größeren Stellenwert bekommen, dass sie angewandt werden auf Lebensbereiche, in denen sie momentan noch nicht angewandt werden, dass sie dort eine wichtige Rolle spielen, wo wir zum ersten Mal mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind, dass dort auch eine Menschenrechtsperspektive einfließt. All das ist Schutz und Förderung. Und das Begriffspaar alle Lebensbereiche und alle staatlichen Ebenen bedeutet, dass unser Mandat generell ist. Es geht nicht um eine bestimmte Gruppe von Rechten, es geht nicht um eine bestimmte Gruppe von Personen, sondern es ist ein generelles Mandat und das bezieht sich auf alle staatlichen Ebenen. Auf die Bundesebene, aber ganz stark, und das ist ganz wichtig für unsere Arbeit, auch auf die Ebene der Kantone und auf die Ebene der Gemeinden, weil es ist dort, wo die Menschenrechtsrealität in der Schweiz tatsächlich zur Entfaltung kommt. Dort wird Polizeiarbeit gemacht, werden Kliniken betrieben und so weiter.
Die Schweizerische Menschenrechtsinstitution ist klein, muss man sagen. Sie haben gerade mal 7 Mitarbeitende und ein Budget von etwas mehr als 1 Million jährlich. Und das in einem Land, das, wie wir das in diesem Podcast schon mehrfach festgestellt haben, in Sachen Menschenrechtsschutz einigen Aufholbedarf hat jetzt. Wie haben Sie sich unter diesen nicht ganz einfachen Voraussetzungen organisiert?
Also was unter diesen Voraussetzungen nicht möglich ist, was eigentlich möglich sein müsste, um die Kernfunktion einer nationalen Menschenrechtsinstitution gut erfüllen zu können, ist Ressource zu bilden. Ja, jemand kümmert sich um die Rechte von Kindern, jemand kümmert sich um die Rechte von Menschen mit Behinderungen, jemand kümmert sich um den Bereich Migration und so weiter. Das geht nicht mit dem Budget, das wir haben, und wir müssen uns deshalb anders helfen. Und die Art, wie wir uns vor der Hand helfen, ist, dass wir vor allem zu Querschnittsthemen arbeiten, also zu Themen, die eben alle Menschenrechte betreffen und auch alle Gruppen von Menschenrechtsträgerinnen und Träger beschäftigen. Und dann versuchen wir innerhalb dieser Querschnittsthemen Schwerpunkte zu bilden. Und was dazu kommt, oder das ist auch wichtig zu verstehen, es reicht nicht, wir haben unsere Arbeit nicht dadurch getan, dass wir einfach forschen, dass wir einfach eine Situation feststellen, sondern sie muss dann auch unsere Arbeit muss dann auch einen Impact, eine Wirkung haben. Und das heißt, wir haben nebst einem kleinen wissenschaftlichen Team auch ein Kommunikationsteam, das uns eben helfen soll, unserer Arbeit dann eine Wirkung zu geben.
Könnt ihr ein Beispiel machen, was so ein Querschnittsthema typischerweise ist?
Ein Beispiel, auf das wir vielleicht dann noch zurückkommen können, ist Demokratie und Menschenrechte. Weil es ganz allgemein um das Verhältnis geht, wie steht Demokratie zu Menschenrechte, schränken die Menschenrechte das Spektrum der möglichen Fragen, die man demokratisch behandeln kann, ein oder nicht? Oder ist die Demokratie eine notwendige Voraussetzung für Menschenrechte, damit sie zur Entfaltung kommen können? Diese schwierige Frage, die in der Schweiz vielleicht eine noch größere Relevanz hat als an anderen Orten, die bildet eines von unseren Schwerpunktthemen und die betrifft eben alle Menschenrechte.
Wie in allen Episoden von Artikel 7 erzählen wir auch in dieser Episode einen Fall. Es ist ein Fall, bei dem die Kompetenz und das Fachwissen der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution gefragt war und wo auch, können wir glaube ich sagen, ihre Unabhängigkeit zum ersten Mal so richtig getestet wurde. Im April 2024 fällte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein historisches Urteil. Der Gerichtshof entschied im Fall Klimaseniorinnen gegen die Schweiz erstens, dass Menschen ein Recht darauf haben, vor der Klimaerhitzung geschützt zu werden, dass zweitens die Schweiz ihren Verpflichtungen zu diesem Schutz nicht nachgekommen ist und dass die Schweiz drittens deshalb die Menschenrechte der klagenden Seniorinnen verletzte und ihnen überdies nicht den notwendigen Rechtsschutz gewährt hat. Das Urteil hielt erstmals in einem europäischen Kontext fest, dass der Anspruch auf Schutz vor Klimaerhitzung ein Menschenrecht darstellt, und es stellte die Gerichtsbarkeit in Sachen Klima international damit auf ganz neue Grundlagen. Das Schweizerische Parlament und nachfolgend auch der Bundesrat waren allerdings anderer Meinung. Sie hielten nacheinander fest, sie seien der Ansicht, dass die Schweiz ihren Verpflichtungen zu einem effektiven Klimaschutz bereits vollumfänglich nachkomme, eine Haltung, die auf eine Nichtbefolgung des Urteils hinauslief. Allerdings waren nicht alle schweizerischen Institutionen dieser Ansicht. Die soeben gegründete Schweizerische Menschenrechtsinstitution kritisierte von Anfang an die Haltung der eigenen Regierung und des Parlaments und machte mit einer ganzen Reihe von Interventionen von ihrem Recht auf Mitwirkung beim Ministerkomitee des Europarats Gebrauch. Ja, Stefan Schlegel, welche Rolle jetzt ganz konkret hat die SMRI in diesem Verfahren gespielt?
Also ich glaube, zuerst muss man sagen, das ist wichtig für das Verständnis, dass sie im Verfahren selber eigentlich keine Rolle gespielt hat, weil da gab es sie schlichtweg noch nicht. Also wir sind eigentlich sehr spät erst dazu gekommen. Auch als das Urteil dann erging, im April 2024, waren wir hier auf der Geschäftsstelle erst ein paar Wochen alt. Ja. Und das heißt, wir waren zuerst sehr zurückhaltend zu intervenieren, weil wir damals diese Expertise noch nicht hatten. Inzwischen haben wir die aufgebaut zum Bereich Klima und Menschenrechte. Und weil uns das als eine sehr technische Angelegenheit erschien. Und da hatten wir ein bisschen die Tendenz, uns zurückzuhalten. Und dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, dass es hier um zwei Ebenen geht. Das eine ist diese schon für sich genommen sehr wichtige Frage, wie verhalten sich Klima und Menschenrechte zueinander? Und das andere ist die Legitimität und die Gestaltungskraft von internationalen Institutionen zum Schutz der Menschenrechte, hier des Gerichtshofs für Menschenrechte. Und als es klar geworden ist, dass die Reaktion der offiziellen Schweiz eben nicht nur das Urteil, sondern auch die Institution, von der das Urteil erging, in Frage gestellt hat, dort wussten wir, das ist Kerngeschäft für uns, jetzt müssen wir intervenieren und müssen erklären, was diese Institution gemacht hat und weshalb sie wichtig ist. Und wir haben dann eben in einer ersten Linie auf dieser institutionellen Ebene interveniert und in einer zweiten Linie auch auf dieser Ebene Klima und Menschenrechte und sind jetzt bereits zweimal und werden anfangs des Jahres ein drittes Mal beim Ministerkomitee intervenieren, um eine eben offizielle, aber unabhängige Haltung zur Umsetzung des Urteils in der Schweiz zu deponieren.
Und was steht in diesen Stellungnahmen? Denn was muss man sich darunter vorstellen?
Also diese Stellungnahmen sind wie eine alternative Sichtweise der Verwaltung. Die Verwaltung erstattet Bericht, was sie ihrer Ansicht nach alles unternommen hat, und wir erstatten Bericht, wo wir sehen, dass dort noch Defizite sind. Und in ihrer Kombination zueinander sollen die ein vollständiges und ein faires Bild der Situation geben.
Und hat das jetzt aus Ihrer Sicht, Stefan Schlegel, schon konkrete Wirkungen gezeigt? Kriegt da das Ministerkomitee nicht ein etwas disparates Bild von der Schweiz, wenn die eine Institution, Bundesrat und Parlament, sagt, ja, das Urteil geht uns eigentlich nicht an, und dann kommt eine Menschenrechtsinstitution und sagt, hallo, das ist aber eine ganz falsche Perspektive?
Also eigentlich ist es noch ein bisschen komplizierter, und es gibt schon innerhalb der offiziellen Haltung des Staates sehr disparate Stimmen, oder? Einerseits gibt es die Stimme gegenüber der Öffentlichkeit von Parlament und Bundesrat, die sagen, wir machen hier erstmal gar nichts, und dann gibt es die Stimme der Verwaltung gegenüber dem Ministerkomitee, das eine lange Liste von Maßnahmen erwähnt, die den Eindruck erwecken, man habe eben doch relativ vieles gemacht. Und dann gibt es noch unsere Stimme, die sagt, schaut, aber hier wären die großen, wichtigen Punkte. Ja? Und dazu ist noch nichts oder noch zu wenig geschehen. Und hier muss das Ministerkomitee weiter darauf bestehen, dass die Schweiz sich verbessert, nicht nur in Bezug auf dieses konkrete Urteil, sondern allgemein in Bezug auf die Wirksamkeit der Menschenrechte im Bereich der Klimaveränderung.
Die SMRI übernimmt hier gewissermaßen eine Rolle der Anwältin für die Menschenrechte in diesem Land. Würden Sie jetzt sagen, Stefan Schlegel, das ist so eine typische Arbeit der schweizerischen Menschenrechtsinstitution?
Absolut. Das ist Kerngeschäft, und das war jetzt gegenüber dem Ministerkomitee des Europarates. Es ist aber gut möglich, dass wir eine solche Rolle in Zukunft auch gegenüber dem Gerichtshof, also noch während eines laufenden Verfahrens, vornehmen, und andererseits auf UN-Ebene gegenüber dem UNO-Menschenrechtsrat und gegenüber den Vertragsausschüssen zu den einzelnen Konventionen, dort diese offizielle, aber unabhängige Stimme einzunehmen und zu einem ausgeglichenen, klareren Gesamtbild beizutragen, ist Kerngeschäft von nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Auf die andere Seite muss man auch sagen, es war eine sehr untypische Form der Intervention, denn theoretisch wäre das ja bei allen Fällen möglich, wo die Schweiz verurteilt worden ist vor dem Gerichtshof, und wir werden das nur sehr ausnahmsweise in sehr sorgfältig ausgesuchten Fällen leisten können.
Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Organisationen, die sich in der Schweiz für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte einsetzen, allen voran humanrights.ch, aber auch die Ligue Suisse des Droits de l'Homme, Amnesty International oder die NGO-Koordination Post Beijing Brava, dann das Bündnis gegen Racial Profiling und so weiter. Sie alle setzen sich ebenfalls für den Erhalt und die Entwicklung der Menschenrechte in der Schweiz ein. Wie positioniert sich jetzt die Schweizerische Menschenrechtsinstitution in diesem Gefüge?
Der Schlüsselbegriff hieß hier nicht staatliche Organisationen, NGOs, Zivilgesellschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite nationale Menschenrechtsinstitutionen, die diese Zwischenposition haben, die offiziell sind, aber unabhängig. Sie haben eine gesetzliche Grundlage, können nicht einfach abgeschafft werden, ohne dass man ein Gesetz revidiert, sind öffentlich finanziert und mit einem offiziellen Auftrag ausgestattet. Und das gibt Ihnen so die Hoffnung, mit der Zeit ein besonderes Gewicht und eine besondere Legitimität. Das bedeutet aber nicht, das ist ganz wichtig, dass nationale Menschenrechtsinstitutionen eine Konkurrenz oder ein Ersatz für die Zivilgesellschaft sein sollen. Im Gegenteil, die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und die Ergänzung der Arbeit der Zivilgesellschaft ist ein ganz zentraler Gedanke der sogenannten Pariser Prinzipien, auf denen nationale Menschenrechtsinstitutionen beruhen.
Diese Pariser Prinzipien, die sind im Zuge der 1990er Jahre entstanden in einem internationalen Vertragswerk, standen zuerst mal auf Papier und sind die Grundlage für die vielen Menschenrechtsinstitutionen, die entstanden sind eben nach dem Ende des Kalten Krieges. Können wir kurz zurückblicken in die Geschichte, Stefan Schlegel, und erklären, warum es in diesen 1990er Jahren so eine, ich sage es jetzt fast schon, Euphorie für die Menschenrechte gab?
Ja, das ist im Rückblick tatsächlich eine außerordentliche Zeit gewesen, in der jedenfalls eben auf der Ebene der Verträge, der Verpflichtungen, der Institutionen außerordentliche Fortschritte möglich waren im Bereich der Menschenrechte. Und das hat mit zwei wichtigen Faktoren zu tun. Das eine ist das Ende des Kalten Krieges und damit das Ende dieser Zweiteilung der Menschenrechte nach geopolitischen Großblöcken. Also die klassischen liberalen Menschenrechte dem Westen und die sozialen, ökonomischen und kulturellen Menschenrechte dem Sowjetblock. Diese Zweiteilung ist jetzt noch im sogenannten UNO-Pakt II und im UNO-Pakt I angelegt. Aber in den 90er Jahren ist es möglich geworden, diese Zweiteilung zu überwinden und die gegenseitige Bedingtheit der Menschenrechte betonen.
Also das, was wir heute Universalität der Menschenrechte nennen eigentlich.
Die Unteilbarkeit der Menschenrechte, genau. Also dass es nicht möglich ist, zu sagen, erstmal soziale Rechte und dann können wir über Freiheitsrechte sprechen und umgekehrt nicht möglich ist zu sagen, gebt den Leuten die Freiheitsrechte und sozialer Wohlstand wird folgen, sondern dass man an beiden gleichzeitig arbeiten muss, dass sie einander gegenseitig bedingen. Das ist ein Gedanke, der erst mit dem Ende des Kalten Krieges möglich geworden ist. Und der zweite ganz wichtige Gedanke scheint mir, dass alternative Utopien zu den Menschenrechten sich totgelaufen hatten zu diesem Zeitpunkt. Eine war der real existierende Sozialismus, die Idee, wir errichten Sozialismus und die Menschenrechte werden folgen. Und das andere war die Entkolonialisierung mit der Idee, wir brauchen kollektive Selbstbestimmung als ehemalige Kolonien und dann werden Menschenrechte folgen. Und bis zu den 90er Jahren hat man eben verstanden, dass diese Emanzipationsprojekte immer auch abgesichert und flankiert sein müssen durch individuell einforderbare Rechte, sonst werden sie nicht funktionieren. Und das ist ein Gedanke, der in den 90er Jahren eine Blüte erlebt hat.
In dieser Blütezeit sind dann auch die ersten Menschenrechtsinstitutionen entstanden. In der Schweiz allerdings kam die Diskussion mit etwas Verspätung im Gange. Erst im Jahr 2001 reichten Nationalrätin Vreni Müller-Hemmi und Ständerat Eugen David eine parlamentarische Initiative zur Schaffung einer Menschenrechtsinstitution in der Schweiz ein. Und es dauerte dann 20 Jahre, bis in der Schweiz eine gesetzliche Grundlage für eine schweizerische Menschenrechtsinstitution gegründet wurde. 20 Jahre von der ersten Initiative bis zur gesetzlichen Grundlage. Stefan Schlegel, warum hat das in der Schweiz so lange gedauert?
Ganz grob gesagt ist es so ein Wechselspiel zwischen einem nicht sehr stark vorhandenen politischen Willen, um es einmal so zu sagen, eine solche Institution einzurichten, dem Empfinden, wenn wir so eine Institution einrichten, dann gestehen wir uns ja ein, dass wir Probleme haben mit den Menschenrechten, was ein fundamentales Missverständnis ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite einem relativ beständigen Druck einerseits von internationalen Gremien, die die Schweiz wiederholt kritisiert haben für das Fehlen einer nationalen Menschenrechtsinstitution, und andererseits eben der Zivilgesellschaft, die sehr kontinuierlich an diesem Ziel gearbeitet hat. Und der Bund hat dann auf diese Drucksituation so reagiert, dass er stark den Aspekt der Kompetenz und der Expertise in den Menschenrechten in den Vordergrund gerückt hat, weniger den Aspekt der Empfehlungen, der Intervention, der kritischen Beobachterin. Und dadurch fand er als momentanen Ausweg eine Mittellösung, und das war die Schaffung eines schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte. Das war an den Universitäten angegliedert und wurde über Aufträge finanziert. Und das heißt, es hat zwei ganz zentrale Aspekte der Pariser Prinzipien nicht erfüllt, nämlich, dass es unabhängig sein muss in der Wahl seiner Schwerpunkte und dabei auch seine Mittel frei verwenden können muss. Und das war von Anfang an klar. Es war von Anfang an absehbar, dass man so nie eine nationale Menschenrechtsinstitution würde errichten können. So wichtig die Arbeit dieses Kompetenzzentrums war, in unserem Alltag ist das sehr wichtige Grundlagenarbeit. Und deshalb hat man das Kompetenzzentrum von Anfang an befristet. Und als diese Befristung dann mehrfach ausgelaufen ist, konnte man nicht einfach weiterführen, was man bisher hatte, und man konnte auch nicht zurück zu gar nichts. Und so ist dann die Situation entstanden, wo es möglich war, die Grundlage für eine nationale Menschenrechtsinstitution zu schaffen.
Die ganze Vorarbeit lag während vielen langen Jahren beim EDA, beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Und ich erinnere mich, weil ich aktives Mitglied war in diesem Förderverein Menschenrechtsinstitution Schweiz, dass es da sehr mühsame und schwierige Diskussionen gab. Auch weil wir den Eindruck hatten, eben die Frage der Menschenrechte ist eigentlich nie ein Problem des Inlands, sondern eigentlich immer ein Problem des Auslands. Deshalb sind Menschenrechte auch ein Thema des Außendepartements. Rückblickend, Stefan Schlegel, was sagt das aus über das Verhältnis Schweizer Institutionen zu den Menschenrechten?
Ich hätte jetzt da vielleicht hervorgehoben, dass das ETA unter allen Departementen der Bundesverwaltung wahrscheinlich das ausgeprägteste Verständnis hat für die Notwendigkeit einer nationalen Menschenrechtsinstitution. Und zwar deshalb, weil sie auch diejenigen sind, die am meisten unter Druck gesetzt werden durch das Fehlen einer nationalen Menschenrechtsinstitution. Also dort ist die Idee, wir müssen bei uns etwas machen, damit wir international kritisieren können, am spürbarsten und am präsentesten. Und das hat dazu geführt, dass wir als Institution von unserer gesetzlichen Grundlage her, von unserer Finanzierung her, von unseren unmittelbaren Beziehungen zur Bundesverwaltung, dem ETA, angegliedert sind. Es gibt immer diese Doppelwirkung von nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Einerseits sind sie ein Instrument der Menschenrechtsaußenpolitik und andererseits sind sie ein Intervenent bezüglich der Situation im Inland. Und bei uns ist stark dieses erste Element angelegt und es ist jetzt unsere Herausforderung, uns von diesem ersten Element ein bisschen frei zu schwimmen und uns zu etablieren als ein Player im Inland, dessen Interventionen im Inland Gewicht haben und ernst genommen werden.
Die ganze Diskussion rund um die Schweizerische Menschenrechtsinstitution wurde auch begleitet von Stimmen, die befürchteten, diese SMRI könnte im Gefüge der schweizerischen direkten Demokratie und der Gewaltenteilung so etwas wie ein Störfaktor werden. Sie könnte zum Beispiel mit ihren Gutachten und Stellungnahmen Volksentscheide oder auch Parlamentsbeschlüsse torpedieren mit dem Argument, sie verstießen gegen die Menschenrechte. Wo stehen wir heute in dieser Diskussion?
Was mir jetzt noch nie begegnet ist, kann man gut oder schlecht finden, ist der Eindruck, gefürchtet zu werden. Oder dass wir als ein beängstigender Störfaktor,
eine Bedrohung
wahrgenommen werden würden. Ja? Vielleicht würde das für unseren Einfluss sprechen, wenn dieser Eindruck manchmal entstünde, aber den habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube, auch wenn wir eine viel besser etablierte und viel stärker ausgerichtete Menschenrechtsinstitution wären, wäre das noch eine unnötige Befürchtung, denn es ist nicht die Aufgabe einer nationalen Menschenrechtsinstitution, mit Kampagnen in der Politik zu intervenieren. Und was nie, glaube ich, als Störfaktor oder als Ärgernis empfunden werden sollte, ist eine fundierte Einschätzung, was das für die Menschenrechte bedeutet. Damit kann man einverstanden sein oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag, eine wichtige Bereicherung einer Debatte.
Begleitet wurde die Entstehung der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution auch von Kritik, von Einwänden, insbesondere von Parteien vom rechten Rand, die eben befürchtet haben, dass ihre nicht immer, sagen wir jetzt mal vorsichtig, menschenrechtskonformen Initiativen plötzlich unter Druck kämen. Ist das ein mögliches Feld auch in Zukunft, dass Sie jetzt als Direktor der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution hier in die öffentliche Debatte einsteigen, wenn vom rechten Rand wieder Initiativen im Stil der Ausschaffungsinitiative, der Anti-Minorett-Initiative und so weiter auf den Tisch kommen?
Da bin ich recht überzeugt, dass es für diesen unmittelbaren Moment der politischen Kampagnen wirksamere und besser aufgestellte Institutionen gibt, dass es nicht unsere Aufgabe ist, eben in Form einer Kampagne in einen politischen Prozess einzugreifen und dass wir viele Interventionsmöglichkeiten haben, weit im Vorfeld von Gesetzesprojekten oder Volksinitiativen und dann auch lange im Nachgang, wenn eben die entsprechenden Fragen an die Gerichte kommen und dann in die internationalen Gremien kommen, zu intervenieren. Zum Beispiel ähnlich wie wir das bei den Klimaseniorinnen gemacht haben, indem wir erklären, was die Aufgabe eines internationalen Gerichtshofes ist oder des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und erklären, woher seine Legitimität kommt, weshalb er hier interveniert kann und zur Stabilität dieser Institution beitragen können.
Also selbst wenn eine Initiative aus Ihrer Sicht ganz klar gegen die Menschenrechte verstößt, würden Sie jetzt nicht präventiv intervenieren und sagen, diese Initiative, diese Volksinitiative ist jetzt menschenrechtswidrig?
Was ich mir schwer vorstellen kann, ist eine Art Abstimmungsparole herauszugeben. Hingegen ist es sicher möglich, allgemein auf einen Problemkreis hinzuweisen. Idealerweise geschieht das weit im Vorfeld einer Abstimmungskampagne, um eben nicht diesem Ruch sich auszusetzen, eine Kampagne zu machen. Aber wir arbeiten zum Beispiel viel zum Zusammenhang von Migration und Menschenrechten und zu erklären, weshalb die Menschenrechte auch und gerade für Migrierende gelten müssen, hat eine wichtige Vorfeldfunktion in einer Debatte, wie sie durch eine Volksinitiative akut werden können.
Also man könnte sich vorstellen, dass der Bundesrat zum Beispiel vor der Genehmigung einer Initiative dann ein Gutachten einfordern würde beim Schweizerischen Menschenrechtsinstitut, ob diese Initiative, diese Volksinitiative menschenrechtskonform wäre.
Theoretisch ist das möglich, dass der Bundesrat einen solchen Auftrag an uns erteilt. Wir müssen uns aber sehr gut überlegen, ob wir einen solchen Auftrag annehmen würden. Darin sind wir frei und umgekehrt müsste sich auch der Bundesrat überlegen, ob wir die idealste Ansprechpartnerin sind für eine solche für ein solches Gutachten. Da hat der Bund beim BJ auch viel Ressourcen intern, die das ermöglichen. Und unsere Aufgabe liegt wahrscheinlich generell oder weiter im Vorfeld, dass wir eben zum Beispiel zum Verhältnis von Migration und Menschenrechten ganz allgemein arbeiten und ganz allgemein zu verständlich machen, zu versuchen, was dort die menschenrechtlichen Grenzen sind.
Eine Aufgabe, die viele Menschenrechtsorganisationen nach den Pariser Prinzipien eben haben, hat die Schweizerische Menschenrechtsinstitution nicht, nämlich die sogenannten Ombudsfunktionen. Das heißt, dass die SMRI kann jetzt nicht zugunsten von Gruppen oder von auch vielleicht auch von Einzelpersonen intervenieren und ein Stück weit für die Menschenrechte dieser Personen einstehen. Ist das für Sie ein Hindernis?
Das ist tatsächlich so. Es ist nicht so, dass wir gar nicht zu Einzelfällen arbeiten können. Wir dürfen keine Verwaltungsaufgabe ausfüllen, in diesem Zusammenhang keine individuellen Klagen annehmen und haben eben diese Ombudsfunktion nicht. Aber es ist zum Beispiel denkbar, dass wir in der Dokumentation und auch in der Rechtsberatung Einzelfallarbeit machen. Es sind unsere Ressourcen, die uns daran hindern und nicht unser gesetzlicher Auftrag. Was die Ombudsfunktion anbelangt, ist das tatsächlich eine der großen Schwächen unserer gesetzlichen Grundlage, dass wir die nicht haben, und es gibt einen guten Grund, dass das eine sehr typische Ausrichtung von nationalen Menschenrechtsinstitutionen sind, dass sie gleichzeitig auch nationale Ombudsstellen sind. Der Grund dafür ist, dass man natürlich, wenn man die ganze Zeit an der Front ist, die ganze Zeit mit Einzelfällen konfrontiert ist, ein sehr gutes Sensorium dafür entwickelt, wo sich neue Probleme aufbauen in einem Staat und wo eben die Einzelfälle Ausdruck eines tiefer liegenden Problems ist. Und abgesehen davon, dass man in vielen Einzelfällen praktisch und unkompliziert Hilfe leisten kann, ist das ein Nachteil, den wir irgendwie ausgleichen müssen.
Ausgleichen müssen, da kommen wir auf das Thema der Ressourcen zu sprechen, Stefan Schlegel. Das ist ja ein heikles Thema. Das Dänische Institut für Menschenrechte etwa hat ein Budget von 20 Millionen Euro und ca. 100 MitarbeiterInnen. Österreich arbeitet mit 90 Personen in der entsprechenden Institution, selbst das kleine Slowenien hat über 50 Angestellten bei der Nationalen Menschenrechtsinstitution. In der Schweiz sind es im Moment 7 MitarbeiterInnen und ein Budget von etwas mehr als 1 Million pro Jahr. Jetzt, um den Status A bei den Pariser Prinzipien zu erhalten, als vollwertige Menschenrechtsinstitution anerkannt zu werden, braucht es, ich zitiere, eine angemessene finanzielle und personelle Ausstattung. Ist das gegeben?
Die kurze Antwort ist nein, sie ist nicht gegeben und da ist noch viel Arbeit nötig. Umgekehrt ist es auch immer heikel, unterschiedliche nationale Menschenrechtsinstitutionen miteinander zu vergleichen, oder? Gerade die österreichische etwa, die heißt Volksanwaltschaft offiziell, und das heißt, dort steht eben die Arbeit an Einzelfällen, die Unterstützung von Rechtssuchenden stark im Vordergrund. Und das heißt, die muss Einzelfallarbeit machen, und das braucht natürlich sehr viel mehr Personal, als wenn man Berichte schreibt und wissenschaftlich tätig ist und auf dieser Ebene interveniert. Also da sind Vergleiche heikel. Aber ich habe vorher versucht zu skizzieren, was man mindestens bräuchte. Das wäre die Möglichkeit, genug Personal zu haben, um allen einzelnen Bereichen der Menschenrechte, Frauenrechte, Kinderrechte und so weiter, im Detail folgen zu können und zu diesen detailliert Bericht erstatten zu können. Und das kann man nicht mit dem Personal, das wir im Moment haben. Insofern kann man schwerlich von einer adäquaten Finanzierung sprechen. Es war allenfalls für eine Aufbau- und eine Startphase zu rechtfertigen, uns mit diesen finanziellen Ressourcen auszustatten. In Zukunft müssen wir da entscheidend uns etablieren und weiterkommen, wenn diese Institution den Behörden ernst ist. Ja.
Das heißt, Ihre Botschaft ist an die Politik, wenn ihr wollt, dass wir den A-Status nach den Pariser Prinzipien bekommen, wie fast alle anderen Menschenrechtsinstitutionen in Europa, dann brauchen wir mehr Ressourcen.
Ja, wobei meine Botschaft an sich wäre, wenn ihr wollt, dass wir unseren Wert entfalten können, was eigentlich wichtiger ist als der Status, dann brauchen wir mehr Ressourcen.
Eigentlich aus der Perspektive der Institutionen in der Schweiz müssten wir eigentlich sagen, gerade weil die Schweiz ja keine Verfassungsgerichtsbarkeit hat, also kein Gericht, das über die Einhaltung der Menschenrechte in abstrakter Weise wacht, bräuchte es eigentlich umso mehr eine starke nationale Menschenrechtsinstitution.
Ja, das kann man so sehen. Auf die andere Seite ist es natürlich sehr gut erklärbar, dass ein Staat gleichzeitig eine schwach ausgeprägte Verfassungsgerichtsbarkeit und eine schwach ausgeprägte nationale Menschenrechtsinstitution hat. Das hat mit der politischen Tradition, mit der politischen Kultur, mit einem Misstrauen gegenüber nicht unmittelbar gewählten staatlichen Institutionen, mit einem Misstrauen allgemein gegen die Idee des Checks and Balances, des Ausgleichs der Macht zu tun hat, ein Misstrauen gegenüber Expertise und gegenüber technokratische Art in die Verwaltung einzugreifen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass wir gleichzeitig eine schwach ausgeprägte Verfassungsgerichtsbarkeit und eine schwach ausgeprägte nationale Menschenrechtsinstitution haben. Und umgekehrt ist es wichtig zu sehen, oder? Diese schwach ausgeprägte Verfassungsgerichtsbarkeit in der Schweiz, die führt dazu, dass der internationale Menschenrechtsschutz in der Schweiz eine ganz andere Rolle hat, einen ganz anderen Stellenwert als in anderen europäischen Staaten. Es ist insbesondere die Europäische Menschenrechtskonvention, die ein Stück weit an die Stelle einer Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber Bundesgesetzen tritt. Und das heißt, der Rang der EMRK ist in der Schweiz im Vergleich sehr hoch. Sie geht sogar Verfassungsrecht vor. Und das heißt, die Europäische Menschenrechtskonvention und der Gerichtshof werden in der Schweiz stark exponiert. Und das aufzufangen, das auszugleichen, das zu erklären, dafür hat eine nationale Menschenrechtsinstitution eine wichtige Rolle. Und dafür müsste sie natürlich stärker ausgestattet sein.
Das heißt auch, dass sie eigentlich die Stelle sind, die eigentlich der Schweiz erklären müssten, warum die Polemik mit den sogenannten fremden Richtern völlig deplatziert ist, solange man sich nicht im eigenen Land um den Schutz der Menschenrechte kümmert.
Sie wäre auch dann noch deplatziert, wenn es in der Schweiz eine gut ausgebaute Verfassungsgerichtsbarkeit gäbe. Denn fremd sind die Richter ohnehin nicht. Es sind gemeinsame Richterinnen und Richter. Und sie haben auch dann und dort noch einen großen Wert, wo es eine gut ausgebaute Verfassungsgerichtsbarkeit gibt. Aus dem einfachen Grund, dass es eben ein gemeinsames System ist und dass es in der Regel in diesem gemeinsamen System ist, wo zum ersten Mal Pflöcke eingeschlagen werden zu so wichtigen, relativ neuen Herausforderungen, wie eben beispielsweise dem Zusammenhang zwischen Klima und Menschenrechten.
Jetzt haben Sie gesagt, Stefan Schlegel, dass in dieser kurzen Zeit, in der die Schweizerische Menschenrechtsinstitution besteht, schon einige Dossiers bearbeitet wurden, einige Akzente gesetzt wurden. Es gab im letzten Sommer eine große nationale Tagung. Wo, würden Sie sagen, liegen im Moment die Hauptakzente Ihrer Arbeit?
Aus meiner Sicht ist das große Ziel für das kommende Jahr, berichterstattungsfähig zu werden. Das ist das Wachstum, das wir leisten wollen im kommenden Jahr. Das heißt, dass wir so gut werden im Monitoring der einzelnen Bereiche der Menschenrechte in der Schweiz, dass wir dazu gegenüber den Behörden im Inland, gegenüber dem Parlament und der Regierung, aber auch gegenüber internationalen Gremien detailliert Bericht erstatten können und eben diesen Wert des offiziellen, aber unabhängigen voll ausspielen können. Und wir werden selber entscheiden, wann und wo und wozu wir Bericht erstatten, aber dass wir diese Fähigkeit organisatorisch und personell aufbauen, das ist das zentrale Ziel für das kommende Jahr. Und dann werden wir erste Publikationen haben im kommenden Jahr zu den Schwerpunktthemen, an denen wir arbeiten, und Vertiefungsstudien dazu. Das werden erste, größere Publikationen, die dann hoffentlich ein gewisses Gewicht haben in der Debatte in der Schweiz.
Jetzt diese Berichterstattungsfähigkeit, können Sie da ein Beispiel geben? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ein Beispiel ist eine Art Jahresbericht. Das wäre eine mögliche Antwort auf diese Herausforderung, dass wir jedes Jahr oder jedenfalls regelmäßig einen Bericht zur Lage der Menschenrechte in der Schweiz grundsätzlich in seiner vollen Breite geben könnten und dort eben ein bisschen die Details von den Mustern trennen könnten und sagen, hier haben wir ein Muster, das uns Sorge bereitet, oder hier haben wir ein Muster, das tatsächlich auf einen Fortschritt hindeutet. Ein anderes Beispiel sind sehr viel stärker thematisch ausgerichtete Berichte, zum Beispiel Berichte an die jeweiligen Vertragsausschüsse der jeweiligen Konventionen. Kinderrechtsausschuss, Ausschuss für Frauenrechte, Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, wo es darum geht, genau einen Sektor anzuschauen und dort eben einen alternativen Bericht zu dem des Staates geben zu können, um dann auch einwirken zu können auf die Empfehlungen, die diese internationalen Gremien der Schweiz geben.
Eine wichtige Dienstleistung der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution ist das Informationsportal für Menschenrechte. Das ist ja eine Art BürgerInnen-Dienstleistung. Was leistet dieses Informationsportal denn ganz genau?
Dieses Informationsportal hat die Aufgabe, Spezialistinnen und Spezialisten, aber eben nicht nur, sondern auch Laien, Schülerinnen, Schüler, Studierende, Journalistinnen, Journalisten für ihre Recherchen im Zusammenhang mit den Menschenrechten in der Schweiz einen ersten Einstieg zu bieten. Sie sollen dort zuverlässige und aktuelle Informationen suchen und zuverlässig Hinweise darauf, wo sie weitere Informationen finden. Es soll die Zugänglichkeit dieses komplexen und weit verzweigten Themas der Menschenrechte in der Schweiz erhöhen. Und die Lorbeeren für dieses Informationsportal, die gehen an humanrights.ch, die lange, bevor es uns gab, in jahrzehntelanger Arbeit dieses Informationsportal aufgebaut und gepflegt haben, in Ermangelung einer nationalen Menschenrechtsinstitution, quasi als Ersatz für eine nationale Menschenrechtsinstitution. Und wir konnten die jetzt übernehmen und haben die neu strukturiert und wollen sie in Zukunft noch etwas ausbauen, maßvoll ausbauen und stärker noch auf diese Idee der Menschenrechte in der Schweiz ausrichten.
Das heißt, ich kann da ein Stichwort eingeben, zum Beispiel Rechte von Menschen mit Behinderungen, Frauenrechte, Femizide und so weiter und so fort. Und ich kriege dann erste qualifizierte Informationen zur Situation in der Schweiz.
Ganz genau, mit der Idee, die aktuellen Dokumente eben zum Beispiel im Austausch mit internationalen Gremien zu diesen jeweiligen Themas zu sehen, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu sehen und so einen ersten Überblick zu gewinnen und Recherchepisten zu öffnen.
Damit eben bei all diesen Recherchen und diesen Diskussionen das Thema Menschenrechte auch immer mitgedacht wird.
Ganz genau, oder das ist überhaupt ganz allgemein eine generelle Aufgabe einer nationalen Menschenrechtsinstitution, immer darauf zu bestehen, dass das Thema Menschenrechte mitgedacht wird. Das ist eine Funktion, das kennt man vielleicht aus dem Alltag, Personen, die dazu verantwortlich sind, zu schauen, dass die Interessen der Personen, sagen wir, die Französisch sprechen oder der Älteren oder der Menschen mit Behinderungen, immer mitgedacht werden. Oft ist es nicht böse Wille, dass man nicht daran denkt, aber es ist wichtig, dass jemand da ist und sagt, habt ihr daran gedacht? Habt ihr diese Perspektive auch eingenommen? Und für die Menschenrechte hat die Schweizerische Menschenrechtsinstitution die Aufgabe, immer darauf zu bestehen, dass diese Perspektive auch berücksichtigt wird.
Stefan Schlegel, ganz herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Das war Episode 23 von Artikel 7 und mit dem Glockengeläut hier in Fribourg endet diese Episode auch mit Stefan Schlegel, dem Direktor der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution. Artikel 7 ist ein Projekt von humanrights.ch, realisiert von Podcast Lab. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen, auf der Webseite von humanrights.ch und auf podcastlab.ch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einstehen für die Menschenrechte und dafür, dass den Menschenrechten Gehör verschafft wird, und zwar in jeder Institution und auf allen Ebenen, sagt Christoph Keller.